bist der Löwe und das Lamm. Der Löwe, der für uns kämpft, und das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Und wir preisen deinen Namen. Lob und Ehre sei dir. Amen.
Ups. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch alle. Für die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, ich bin Thomas Liedmeier, Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass ich heute noch einmal über das Thema Be Different in deinen Beziehungen sprechen kann. Die, die mich jetzt schon ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich viele Jahre mit drei Frauen zusammengelebt habe. Jetzt zuckt ihr zusammen, nämlich mit meinen beiden Töchtern und meiner geliebten Ehefrau. Wie ihr euch sicher denken könnt, hat es natürlich auch Konflikte gegeben. Eines Tages hatten wir zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit einer unserer Töchter. Und ich darf das heute erzählen, ich habe gestern mit ihr telefoniert. Also nicht, dass jemand denkt, ich begehe jetzt eine Indiskretion. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, um was es dabei genau ging. Das ist schon ziemlich lange her, sie war da ungefähr 7. Inzwischen ist sie ein bisschen älter, schon fast fertig mit dem Studium. Ich weiß aber noch, dass ich mich dabei nicht besonders vorbildlich verhalten habe, als Vater oder Konfliktpartner. Jedenfalls ist es eskaliert und jeder hat sich so zurückgezogen. Wir saßen im Wohnzimmer, die Tochter hat sich im Zimmer verrammelt in ihrem, die Tür zugemacht. Und irgendwann kam plötzlich ein Zettel unter der Tür hindurch, also das war wohl bei uns im Wohnzimmer. Und den habe ich gestern mal abgescannt. Altersentsprechend seht ihr das da, Mami und Papi, ich finde euer Verhalten, also dort so Verhalten, nicht besonders gut. Und das war's. Also zuallererst muss ich mal sagen, ich finde das richtig gut, dass sie den Mut hatte, sich abzugrenzen und auch ihre Meinung zu sagen und die Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind. Das hat mich berührt, damals und uns beide natürlich. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich weiß, dass ich danach auch meine Tochter um Vergebung gebeten habe, für mein Verhalten. Es kann sein, dass in der Sache, da ich irgendwo auch Recht hatte, das kann ja sein, aber im Verhalten, in der Art, wie ich vielleicht mit ihr umgegangen bin, war es nicht so gut. Und das war uns auch immer wichtig, dass wir auch bereit sind, uns auch bei unseren Kindern ja nicht nur zu entschuldigen, sondern auch sie, wenn wir das sehen, dann auch um Vergebung zu bitten. Und ich bin sehr froh darum, dass sie mir das auch gewährt hat und ja, dass dadurch wir auch wieder miteinander neu anfangen konnten. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel, Vergebung und Neuanfang. Ich bin sehr froh, dass sie mir vergeben hat. Und ohne diese Vergebung, wenn man sich das so vorstellt, und solche Dinge passieren ja öfter, wenn dann keine Vergebung da hineinkommt, kein Neuanfang, kann man sich vorstellen, dass man sich mit der Zeit in so einer Beziehung auch auseinanderlebt. Dass es dann eine Kluft entsteht, die immer größer wird und nachher immer schwieriger auch zu überwinden. Wir Menschen lieben Beziehungen. Wir sehnen uns nach Verbundenheit, wir gründen Familien, wir bauen einen Freundeskreis auf, wir leben in Netzwerken und diese Netzwerke werden vergiftet und der Beziehungstod kommt dort hinein, wenn nicht Vergebung und Neuanfang immer wieder in diesen Beziehungen da ist. Wir lieben Beziehungen, aber Beziehungen können nur gelingen durch Vergebung und Neuanfang. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Ich denke, ihr könnt es auch nachvollziehen, weil jeder von uns lebt in Beziehungen. Der Predigttext heute steht in Kolosser 3, 12 und 13. Paulus schreibt an die Gemeinde, an Christen: Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Paulus spricht hier zur Gemeinde, also Kindern Gottes, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Diese Gemeinde, auch wir heute als Gemeinde, das hat alles angefangen mit dem Jüngerkreis, den Jesus Christus damals um sich geschart hat, wo er gesagt hat, komm und folge mir nach. Da hat er ja verschiedene Leute eben zu sich gerufen. Ja, und es ist ganz spannend, wenn man sieht, was so in diesem Jüngerkreis und auch in der Gemeinde alles so zusammenkommt. Was für eine bunte Schar. Wir brauchen uns ja nur umzuschauen. Und gerade jetzt im Blick auf den Jüngerkreis Jesu damals, da fragt man sich, was sich Jesus dabei eigentlich gedacht hat. Ausgerechnet solche Menschen auszusuchen. Man kann sich wirklich fragen, wie sollen diese Leute, ausgerechnet diese Leute, gute Beziehungen entwickeln und eine Gemeinschaft bilden. Größere Gegensätze kann man sich doch kaum vorstellen. Da sind doch die Konflikte vorprogrammiert. Diese Jünger waren weder geistlich noch emotional besonders reif. Petrus, das war ja der Klassensprecher, augenscheinlich der Anführer, wenn wir genau sehen, hatte große Mühe, seine Klappe zu halten und musste immer irgendwie voller Gegensätzlichkeiten auftreten, war unberechenbar, hat sich viel zu viel zugetraut. Dann Jakobus und Johannes, Jesus nannte sie Donnerjungs. Sie waren aggressiv, heißblütig, ehrgeizig und intolerant. Philippus war notorisch skeptisch und pessimistisch. Als Jesus aufforderte, nachzufolgen, sagte er, keine Chance, das klappt sowieso nicht. Matthäus war der verhassteste Mensch in ganz Kapernaum, weil er vom Berufsleben wegen die Leute ausgenommen hat. Thomas war vielleicht so ein bisschen melancholisch und depressiv und pessimistisch. Ich glaube das nicht. Ne? Simon, der Zelot, war Freiheitskämpfer und Terrorist. Judas war der Schatzmeister und Dieb und Einzelgänger. Bunte Truppe, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Ist das jetzt zu negativ gemalt? Ich denke nicht. Aber ausgerechnet mit diesen Männern, mit diesen Leuten, verfolgt Jesus ein großes Ziel. In Johannes 13,35 sagt er, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Wow. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Oder wie Peter Scazzero in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge schreibt, eines der größten, da haben wir auch dann das hier auf der Folie, eines der größten Geschenke, das die Kirche unserer Welt machen kann, liegt darin, eine Gemeinschaft von emotional erwachsenen Menschen zu werden, die gelernt haben, wie man liebt. Das ist doch ein motivierendes Ziel, oder? So spricht Paulus jetzt auch hier die Kolosser an. Aber dieses Ziel, das können wir, das können die Jünger natürlich nur erreichen, wenn sie Tag für Tag aus der Kraft der Vergebung und des Neuanfangs leben. Wenn sie einen Unterschied machen in ihren Beziehungen. Denn Vergebung und Neuanfang, da werdet ihr mir recht geben, sind alles andere als selbstverständlich. Die Frage ist natürlich, wie kann man sich eine Vorstellung davon machen, was eigentlich Vergebung ist? Manche von euch haben sich ja vielleicht mal in ihrem Leben ein Haus gekauft oder eine Wohnung oder irgendwie so eine Immobilie. Da kann man an die Hausfinanzierung denken. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt da jetzt noch so einen Kreditvertrag laufen über eine Summe X und plötzlich bekommt ihr einen Brief von eurer Bank, wo steht, sehr geehrter Herr so und so, wir haben Ihnen Ihre Schulden erlassen. Cool, ne? Also ihr schaut jetzt nächste Woche jeden Tag in euren Briefkasten, wenn euch das betrifft. Vergebung ist Schuldenerlass. Richtiger, grundsätzlicher Schuldenerlass. Also wir häufen Schulden über Schulden auf und Vergebung bedeutet, sie werden uns einfach so erlassen. Die Frage ist, wer ist eigentlich auf die Idee mit dem Schuldenerlass gekommen? Es kann ja eigentlich kein Mensch gewesen sein, ne? Und das ist auch so, diese Idee kam nicht vom Bankinstitut, von irgendeiner Bank, sondern von Gott. Der, bei dem wir alle am meisten Schulden haben, der ist auf die Idee des Schuldenerlasses gekommen. Und es ist sehr spannend, das in der Bibel auch zu studieren. Zum Beispiel auch im Alten Testament gab es, das war Gottes Idee, er hat gesehen, die Leute, auch sein Volk, er hatte sie doch beschenkt, hatte sie freigesetzt und trotzdem haben sich die Verhältnisse immer mehr verschlechtert, immer mehr haben sich verschuldet, immer mehr sind in Schuldsklaverei und Knechtschaft gekommen. Die einen waren oben, die anderen unten. Und er hat gesagt, das muss man irgendwie immer wieder mal einen Reset-Knopf drücken und die Sache zurücksetzen. Und deshalb hat er seinem Volk verordnet, alle 50 Jahre gibt es ein Erlassjahr, ein Schuldenerlassjahr. Cool, ne? Alle 50 Jahre wird die Sache auf null zurückgesetzt oder auf 100 oder so. Also da wurden die Sklaven befreit, alle Schulden wurden erlassen, verkaufte Grundstücke wurden wieder zurückgegeben. Ja. Und das Ganze begann dann in diesem 50. Jahr mit dem Yom Kippur-Tag. Der wurde jedes Jahr gefeiert, der wird auch heute noch gefeiert, das ist der große Versöhnungstag. Da hat der hohe Priester ein Sühnopfer gegeben mit einem Sündenbock oder mit zwei eigentlich, die Gott geopfert wurden, um das ganze Volk von der Schuld zu befreien und sich selber auch. Das kann ich euch jetzt im Detail nicht alles erklären, das ist ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls hat er dieses Opfer vollbracht, um alle zu befreien von allen Schulden und dann in diesem 50. Jahr wurde dann dieses Erlassjahr angeschlossen, wo eben alles wieder zurückgestellt wurde. Super. Heute ist es auch noch so, wo der Yom Kippur gefeiert wird, dass es auch ein Fest der Versöhnung ist untereinander. Das heißt, dass man auch im Judentum sich bemüht, dann so seine Beziehungen auch mal wieder in Ordnung zu bringen und da keine Konflikte mit reinzuschleppen. Mir gefällt das. Eine gute Sache. Aber trotzdem, trotz dieser Einrichtung, wuchsen die Schulden im Volk Gottes, Gott gegenüber und der Menschen untereinander ins Unermessliche. Also dieses Erlassjahr alle 50 Jahre hat die Probleme auch nicht grundsätzlich gelöst. So entschloss sich Gott, das Schuldenproblem von Grund auf zu lösen und nochmal richtig anzugehen. Und er hat eine ganz grundsätzliche, weitreichende und dramatische Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, sinngemäß, diese Schulden, die die Menschen bei mir haben und die sie auch gegenseitig aufgehäuft haben, können sie nie im Leben abzahlen. Was hat er gesagt? Ich übernehme alles. Alles geht auf meine Rechnung. Das hören wir auch ganz gerne, ne? Wenn eine größere Gesellschaft, lokal, einer sagt, alles geht heute auf meine Rechnung. Ja, nun könnte man meinen, das ist ja easy, das ist leicht, wenn man Gott ist. Dann kann man sowas ja sagen. Aber diese Schulden, die können nicht einfach mit einer Unterschrift, mit einer Überweisung, mit einem Scheck oder mit Tonnen von Silber und Gold letztlich erledigt werden, um diese Schulden, um die es hier geht. Sondern nach dem ewigen Gesetz, das Gott selber dem Universum gegeben hat, müssen diese Schulden mit dem Leben bezahlt werden. Vom Verursacher oder von einem Stellvertreter. Zum Glück ist das bei unserer Immobilienfinanzierung ein bisschen anders. Da reicht das Geld. Und Gott hat gesagt, ich bin bereit, an die Stelle dieser ganzen verschuldeten Gesellschaft zu treten. Die Schulden jedes Einzelnen bei mir und bei der ganzen Welt, all die Vergehen, die Versagen, die Verstöße gegen die Gebote, die Ungerechtigkeit. Und deshalb ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden, um selber persönlich und existenziell diesen unvorstellbar hohen Preis zu bezahlen. Und dafür steht dieses Kreuz hier als Symbol. Für dieses Kreuz, auf das Jesus dann seinem Leben zuging und gesagt hat, ich bin bereit, wirklich für euch alle Schulden abzuzahlen und stellvertretend für euch mein Leben hinzugeben, um euch den vollkommenen Schuldenerlass zu geben. Wow! Jemand ist bereit und war bereit, sein Leben für dich hinzugeben. Gott ist Mensch geworden in Christus und hat alle Lasten auf sich genommen. In Markus 10, 45 heißt es dann, um euch das auch nochmal biblisch verankert zu zeigen, denn auch der Menschensohn, und damit meint Jesus sich selber, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wow. Und so wie der Sündenbock am großen Versöhnungstag mit all den Sünden des Volkes und des hohen Priesters beladen wurde und dann sterben musste, so ist Jesus für die Sünden seines Volkes und der ganzen Welt und von dir und mir für alle Schulden ans Kreuz gegangen und gestorben und hat sie mitgenommen an dieses Kreuz. Wenn wir die Evangelien lesen, dann müssen wir sie im Zusammenhang lesen und die Ausleger sagen eigentlich, die Evangelien sind so eine ausführliche, soll ich sagen, eigentlich eine Passionsgeschichte mit einer ganz langen Einleitung, weil das Kreuz steht immer im Fokus. Und vom Kreuz her, von diesem Kreuz her kommt und von der Auferstehung kommt eigentlich auch schon die ganzen Wunder und die ganze Erlösung, die Jesus schon in seinem Dienst auf dieser Erde in die Menschen gebracht hat. Totenauferweckung, Krankenheilung, Dämonenaustreibung, Resozialisierung, Menschen wurden wieder zurechtgebracht, Verstoßene wieder angenommen, äußere und innere Wunden geheilt. All das kommt vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu Christi. Die Quelle fließt. Und Jesus hat das so zum Ausdruck gebracht, er hat eine Antrittspredigt gehalten, als er seinen Dienst begonnen hat in Nazareth. Die haben alle die Ohren aufgesperrt und haben gedacht, na, sind wir mal gespannt, was er jetzt sagt. Und dann hat er gelesen aus dem Propheten Jesaja, wir lesen das in Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ein Erlassjahr des Herrn. Also nicht mehr nur noch alle 50 Jahre, sondern jetzt. Und dann sagt er, wenig später klappt er das Buch zu und alle hören sie und sagt er, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Jetzt, da wo ich bin. Und Jesus meint jetzt nicht nur immer so ein Jahr, ne? Sondern er sagt, das ist ein Zeitalter. Und wir leben heute in diesem Erlassjahr des Herrn. Am Kreuz ist die Quelle des Schuldenerlasses, der Vergebung, der Sünden und der Erlösung. Von hier aus kommt alles, Heilung, Befreiung, Erneuerung und Neuanfang. Und Gott hat den ersten Schritt getan und er ist auch weitergegangen. Er hat den Neuanfang gemacht. Und wenn wir nochmal wieder an diesen Kreis denken, da die Jesus um sich gesammelt hat, die Gemeinde auch später, ich habe da in meinem Konzept geschrieben, das ist das Geheimnis dieser Verrückten, die Jesus als seine Jünger um sich gesammelt hat. Sie leben aus der Vergebung Gottes, aus seinem Schuldenerlass, aus der Quelle der Gnade. Sie leben von Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist ihr Geheimnis und ihre Hoffnung und ihre Zuversicht. Und weil sie selber ihre Schulden erlassen bekommen haben und auch immer wieder erfahren haben, dass Jesus das auch immer wieder gemacht hat. Denken wir mal an Petrus, immer so forscht vorneweg und dann gescheitert und Jesus hat gesagt, komm, ich nehme dich wieder an. Aber weil sie selber ihre Schulden erlassen bekommen haben, Gott einen Neuanfang mit ihnen gemacht hat, können sie auch anderen, ihre Schulden vergeben und ihnen vergeben, immer wieder und wieder. Und falls ihr so schon mal hier vorne versucht habt, das ist ja mehr als eine Dekoration, ja, das ist eine Installation, das ist eine Botschaft. Falls ihr das schon mal angeschaut habt, dann seht ihr, wie vom Kreuz aus hier die Pfeile gehen hin zum Neuanfang. Und wenn man es mal genau sieht, dann hat es etwas damit zu tun, auch mit diesen Schuhen hier, die zwei Menschen symbolisieren, die sich gegenüberstehen und sagen, die aufeinander zugehen und sagen, vom Kreuz her kommen, die dann die Dinge thematisieren, die zwischen ihnen stehen und in der Kraft des Kreuzes und der Vergebung wirklich einen Neuanfang hinkriegen. Es kommt von Gott her. Der Plan Gottes ist, so soll die Menschheit einen neuen Anfang bekommen. Nicht nur sein Volk, sondern die ganze Menschheit. Dieses Elend des immer wieder sich neu Verschuldens und irgendwo am Abgrund stehens, das soll behoben werden. Und die Jünger Jesu und die Gemeinde Jesu, wir sollen der Prototyp einer neuen Menschheit sein. Ihr seid die Geliebten, sagt Paulus. Auserwählten. Cool, du bist als Prototyp auserwählt. Was hat Jesus nun getan, um seine Jünger nun Vergebung und Neuanfang zu lehren? Also das eine ist ja so diese Wahrheit, diese ewige, aber wie hat er das verankert in seinen Jüngern? Er hat dafür auch ein paar pädagogische Schritte getan. Das erste ist, er hat ihnen ein Schlüsselgebet eingeprägt, in dem sie sich immer wieder auch zu dieser Wahrheit bekennen, nämlich das Vaterunser. Und wer die Gebetspraxis im Judentum auch studiert, der weiß, dass man mehrmals am Tag betet. Also morgens, Nachmittag, mittags, Nachmittag und am Abend. Und ich gehe davon aus, dass die Jünger dieses Gebet immer wieder gebetet haben. Es dauert ja auch nicht lang. Und es ist verankert und es sagt so viel Wichtiges. Und da heißt es eben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wörtlich heißt es sogar, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Merkt ihr den Unterschied? Vergeben haben, es geht davon aus, wir leben da drin. Das ist für uns selbstverständlich geworden, dass wir die Schulden nicht immer weiter anwachsen lassen, sondern immer wieder erlassen. Und das ist ein gutes pädagogisches Mittel. Eben sich das auch immer wieder bewusst zu machen, auch in diesem Gebet. Aber auch eine große Herausforderung. Nun hat Jesus sich das angeschaut bei seinen Jüngern und wir merken, ab und zu hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat er manchmal gesagt, wie lange soll ich das noch mit euch aushalten und so. Aber er hat immer weitergemacht, Gott sei Dank. Er gibt nicht auf. Aber er hat ihnen dann auch versucht, die Notwendigkeit der Vergebung richtig zu erklären und zwar mit einer ziemlich drastischen Geschichte. Und er erzählt ihnen eben eine Geschichte, ein Mann mit unvorstellbar großen Schulden bekommt völlig unerwartet diese riesige Schuld erlassen. Also so wie wenn wir jetzt plötzlich diesen Brief bekommen, Darlehen ist erlassen. Und wieder erwarten wird er jetzt vom König, von seinem Arbeitgeber, dessen Verwalter er war, nicht ins Gefängnis geworfen, sondern er kann neu und ohne Schulden wieder anfangen. Man muss sich doch vorstellen, dieser Mensch muss doch überglücklich rausmarschiert sein, gesprungen sein, Halleluja, alle umarmt. Sagen, toll, ich bin glücklich und möchte alle anderen auch glücklich machen. Aber was tut dieser Mann als nächstes? Da kommt dann ein armer Schlucker zu ihm, der bei ihm nur ein paar Euro Schulden hat. Und der sagt, ich will nur einen Aufschub, ich zahle dir das zurück. Das war total realistisch. Was tut er? Er wirkt ihn, er malträtiert ihn, sagt, du musst ins Gefängnis und du musst mir das bis auf den letzten Cent zurückzahlen und zwar jetzt sofort und ganz schnell. Puh. Völlig unbarmherzig. Und dann heißt es weiter in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, Matthäus 18, 32 bis 35, das wird dem König berichtet von den anderen Dienern und dann heißt es, da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Also die Geschichte ist schlimm genug. Und jetzt wird es richtig herausfordern. Jetzt sagt Jesus, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Ganz klar, diese Geschichte soll aufrütteln. Also Jesus erklärt ihnen, wie wichtig es ist, nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst, dass unser Herz gereinigt wird. Und wir in dem Geist der Großzügigkeit und des Reiches Gottes laufen. Und das Dritte, Jesus geht seinen Jüngern auch voran. Er gibt ihnen ein Beispiel. Schließlich lebt Jesus es ihnen auch ganz praktisch vor. Noch am Kreuz hängend betet er für seine Peiniger und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott in Jesus vergibt seinen Peinigern. Er ist die Quelle der Vergebung. Und das waren nicht nur die römischen Soldaten, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern die Botschaft der Bibel ist eigentlich klar, auch die Jünger haben ihren Teil dazu beigetragen und wir auch. Seine Peiniger waren wir alle und er betet für uns alle und sagt, vergib ihnen. Er erlässt uns unsere Schulden. Jesus ist die Quelle der Vergebung. Was sind nun die Konsequenzen für uns? Und da kommen wir nochmal zu unserem Predigttext zum Kolosserbrief, zu diesem Kernvers, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Und da heißt es erstens, ertragt euch einander. Das hat mir wirklich zu denken gegeben. Bevor es um Vergebung geht, heißt es erstmal, ertragt den anderen. Es kann sein, dass wir noch gar keine Klage gegen einen anderen haben. Es ist noch gar nichts passiert. Und doch hat er schon Schulden gemacht bei uns. Könnt ihr euch das so vorstellen? Manchmal ist es so, einfach weil wir so verschieden sind. Wir meinen, dass wir jemand anders nicht ertragen können, so wie er ist. Also, weil er so eigenartig ist. Er ist immer so laut und grob, während wir vielleicht so zurückhaltend und feinsinnig sind. Solche Unterschiede gibt es ja, oder umgekehrt. Oder der andere muss sich nach unserem Gefühl immer in den Vordergrund drängen, während wir auf andere warten und rücksichtsvoll sind. Wir sind ja total verschieden und manchmal ist das auch eine ganz schöne Spannung, diese Verschiedenartigkeit. So oder so, wir kreiden dem anderen an, dass er anders ist als wir und uns durch sein Anderssein herausfordert. Und ich musste dabei irgendwie so an das alte Anschreiben in den alten Wirtschaften denken. Auf der Schiefertafel wurde dann immer so angekreidet, so und so viel Schulden, ne, und dann nochmal was. Ich habe schon mal meine Kollegen hier aufgeschrieben. Und da kann man dann, wenn man dann irgendwas ist, immer an. Und so ist es auch, wie wir manchmal durch die Welt gehen. Und es sammelt sich da die Schulden in unserem Herzen. Und wir bunkern das hier. Deshalb ist der erste Schritt zur Versöhnung und Neuanfang im Umgang miteinander, dass wir diese kleinen Ankreidetäfelchen in unserem Herzen schön sauber wischen. Ja. Und dass wir einfach mal die anderen schauen, ja, du bist total anders als ich und das ist cool. Es wäre ja langweilig, wenn alle so wären wie ich. Wir sind verschieden, wir fordern uns vielleicht heraus, aber Gott hat sich was ganz Tolles dabei gedacht. Er will, dass wir ein super Team sind, jeder in seiner Unterschiedlichkeit. Und er lässt uns zusammenlaufen und du bist ein Geschenk für mich und für diese Welt. Du bist super, gerade so wie du bist. Und so möchte Gott uns ermutigen, dass wir hier dieses Täfchen ganz sauber machen. Sagen, hey, ich nehme dich an. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist wunderbar gemacht. Ertragt einander. Ertragt einander. Wir sind eine coole Truppe, ein Team, das von Gott geschenkt ist. Und ihr merkt, das ist der erste Schlüssel im Blick auf unsere Herzenshaltung. Dann heißt es eben auch, vergebt einander. Also ob begründet oder unbegründet, wenn Menschen in Beziehung zueinander treten, kann es mit der Zeit auch Klagen übereinander kommen. Also das kommt in den besten Familien vor. Aber es ist die Frage, wie gehen wir nun mit diesen Klagen um? Ich habe auch versucht, euch, möchte das noch mal ein bisschen anschaulicher machen. Meine Frau hat mir geholfen. Klagen sind wie Sand im Getriebe. Ich habe jetzt leider kein Getriebe dabei gehabt. Ne? Ich wollte das auch nicht hier auf den Boden schütten. Aber das sind so die lauter kleinen Klagen, die man so übereinander hat. Ne? Da ist dies nicht gut gelaufen, da ist das nicht gut gelaufen, warum hat er das nicht gemacht? Und ja, wenn normalerweise laufen die Dinge ganz rund, aber stellt euch mal vor, so ein Getriebe, wo immer mehr von diesem Sand reinkommt, was passiert dann? Irgendwann fängt das richtig an zu krachen und zu rattern und es läuft nichts mehr rund. Es gibt Schwierigkeiten und Probleme. Und so ist das eben auch, wenn dieser Sand tatsächlich immer weiter herumliegt. Jeder läuft mit seinem Täfelchen herum, ne, und macht sich seine Notizen. Ne. Samuel hat heute eine falsche Note gespielt oder auch nicht. Hast du nicht, ich habe keine gehört. Es war alles gut. Er ist schon richtig zusammengezuckt, war nichts. Alles gut. War sehr schön. Genau, jetzt nicht das nachher irgendwie. Genau, also wir, es gibt so auch so viele Kleinigkeiten, ne? Und das bleibt einfach auch gar nicht aus. Und nun sagt Paulus nicht, kehrt den Sand einfach unter den Teppich. Ja, sondern sinngemäß, er sagt, vergebt einander. Das bedeutet, geht aufeinander zu. Ja, so wie hier auch ganz toll dargestellt, geht aufeinander zu, wendet euch einander zu. Also Paulus sagt wirklich, er hat diesen Anspruch an diese Gemeinschaft seiner Jünger, dass sie aktiv beidseitig diesen Prozess einleiten. Geht aufeinander zu. Hört einander zu. Also erstmal muss man ja auch hören, was ist denn eigentlich los, was liegt dir quer? Das ist oft ganz schwer, das zuzulassen, dann einfach erstmal still zu sein, zu sagen, ich will das wirklich verstehen, was quer liegt. Und vielleicht musst du das mal wiederholen, sagen, habe ich das richtig verstanden? Ist das so und so? Und wenn der andere sagt, ja, na, du hast mich noch nicht ganz richtig verstanden, dann sagst du, erklär es mir nochmal. Bis du es wirklich verstanden hast. Und der andere sagt, doch, ich bin zufrieden. Du hast mich verstanden. Und dann kannst du deine Seite erzählen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir so mit Jesus zusammen in solche Schritte gehen und auch mit dem Willen, diesen Sand auszuräumen und diese Dinge aus dem Getriebe zu nehmen, dann werden wir das auch erleben, dass wir zur Versöhnung und Neuanfang und gegenseitige Vergebung kommen. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, der eine nimmt sich dann den Besen, ne, und fegt so den ganzen Sand zusammen und der andere holt den Staubsauger und dann wird der Sand einfach aufgesaugt und alles ist wieder in Ordnung und wir können wirklich befreit und fröhlich wieder miteinander vorwärts gehen. Ist das nicht ein cooles Modell? Vergebt einander. Vergebung und Neuanfang. Noch so als kleines Beispiel aus unserem Familienleben. Dann haben wir nochmal Post gekriegt. Das war, glaube ich, dann meine Frau. Für Gisela Liedmeier. Entschuldige, dass ich so war. Und ich hoffe, dass wir wieder gut sind. Und ich denke, das ist doch ein tolles Modell, dass wir einander wirklich helfen können, so wieder die Dinge in Ordnung zu bringen, sagen, bitte entschuldige, bitte vergib mir. Und dass wir das nicht so hochhängen, diesen Schritt, sondern sagen, versöhnlich sind und aufeinander zugehen. Das ist einfach der Himmel auf Erden. Das können wir jetzt wieder ausblenden. Vergebt. Der dritte Punkt ist, vergebt von Herzen. Also auch wenn wir den feinen Sand des Alltags immer wieder ganz gut in den Griff bekommen, kann es sein, dass noch der eine oder andere Felsbrocken auf unserem Herzen liegt. Weil es sind ja nicht immer nur kleine Körner, die unser Herz belasten. Kleine Schulden, die wir empfinden, dass in unserem Leben was vielleicht angerichtet worden ist. Es kann sein, dass Menschen, gerade Menschen, die uns nahe gestanden sind, die wir geliebt haben, aber auch Fremde, dass sie uns Schaden und großen Leid zugefügt haben. Vielleicht wollten sie es nicht, vielleicht wollten sie es, aber die Folge ist, dass es auch manchmal große Lasten und schwere Steine noch in unseren Herzen sind. Hier dürfen wir auch mit Gottes Hilfe wirklich rechnen. Das möchte ich euch zusprechen. Aber ich sage auch nicht, dass es einfach ist. Ich möchte das nicht verharmlosen und sagen, das kann man so einfach locker wegwischen. Da brauchen wir wirklich den Beistand unseres Herrn Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich ein kleines Video gesehen, in dem ein bekannter Kampfsportler und Bär von einem Mann von einer tiefgreifenden Erfahrung von Vergebung und Neuanfang berichtet. Und zwar Michael Stahl. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auf den schon mal gestoßen ist, ein Buch geschrieben. Er hatte solch einen Stein in seinem Herzen in der Beziehung zu seinem Vater. Und der Vater, der muss den kleinen Michael damals sehr gedemütigt haben. Nach dem, was Michael Stahl selber jetzt so berichtet in diesem Video. Und der Sohn hat sich von seinem Vater völlig entfremdet. Sie waren viele, viele Jahre, Jahrzehnte wirklich echt ziemlich auseinander. Und eines Tages hatte Michael Stahl einen schweren Traum. Er träumte, sein Vater sei gestorben. Das stimmte nicht, aber er hatte diesen Traum. Und das war ganz schlimm für ihn. Und er hat dann gespürt, wie Gott ihn drängt und sagt, geh auf deinen Vater zu. Und ganz überraschend ist er nicht dorthin gegangen, um ihm Vorhaltungen zu machen, was er ihm alles an Unrecht angetan hat, sondern er hat gesagt, ich mache einfach den ersten Schritt, was mein Anteil ist. Und er hat den Vater um Vergebung gebeten für das, was er selber in der Beziehung auch versäumen hat lassen. Und man muss noch dazu sagen, er hat dann Gott gebeten, dass er das möglich macht. Und ganz kurze Zeit später hat sich das einfach ergeben. Ja, der Vater wurde ihm sozusagen vor die Füße geführt. Und es war ganz erstaunlich, es war vorbereitet. Und der Vater ist dann Gott sei Dank auch gut damit umgegangen. Und es hat eine völlig neue Beziehung, einen Neuanfang stattfinden können, wo man es eigentlich echt überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Nun weiß ich ja aus meiner seelsorgerischen Erfahrung, dass das nicht immer so gelingt. Dass es nicht immer möglich ist, auch den anderen mit ins Boot zu holen. Dass es nicht immer wieder alles total gut wird. Aber Gott will auf jeden Fall uns helfen, dass wir, egal auch was der andere tut oder nicht tut, diese schweren Steine auch loswerden können. Dass wir uns versöhnen können und dass wir diese Steine unter das Kreuz legen und Jesus abgeben. Aber es ist auch so, das ist auch meine Erfahrung, dass wir manchmal auch merken, dass wir dabei Hilfe brauchen. Und deshalb ist es auch, möchte ich wirklich dazu ermutigen, wenn Menschen auch merken, ich habe so richtig großen Stein, der mich immer wieder belastet, dass wir dann seelsorgerische Hilfe oder auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es auch solche Menschen gibt, die sozusagen die Hände Münder Jesu sind, um uns zu helfen. Aber Gott möchte, dass diese Lasten aus unseren Herzen herauskommen, dass seine Liebe uns durchströmen kann. Und er hat alles dafür getan. Vergebung und Neuanfang. Ja, und der vierte Punkt, macht einen Neuanfang. Ganz schlicht. Nochmal zurück zu Petrus. Ich habe so den Eindruck, Petrus dachte von sich selber, er sei schon ziemlich weit. Und er wollte das Jesus auch zeigen und stellt ihm dann eine Frage. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun, ist siebenmal genug. Also ich finde jetzt siebenmal ein Problem mit jemandem zu haben und dann siebenmal auch zu vergeben, ist schon auch ziemlich viel, ne? Oder? Ja. Ist siebenmal genug. Und Jesus sagt, hey, nicht nur siebenmal, sondern 77 Mal. Das heißt also, du sollst immer wieder und immer wieder, du sollst nicht rechnen. Aber die Antwort macht klar, in seinem Denken und in seiner Herzenshaltung ist Petrus noch nicht in der neuen Zeit angekommen. Also er schreibt immer noch an und rechnet auf seinem Täfelchen und wiegt das so gegeneinander auf. Aber da sagt Jesus sinngemäß zu Petrus, hey, du lebst noch im Gestern. Aber heute hat eine neue Zeit begonnen. Das Gnadenjahr des Herrn ist ausgerufen. Das ist eine völlig neue Zeit. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und das ist die Zeit der Vergebung ohne Limit. Vielleicht die nächste Folie. Die Zeit der Vergebung ohne Begrenzung, ohne Limit. Hier vom Kreuz her fließt der Gnadenstrom, der Strom des Schuldenerlasses ohne Ende. Und wenn wir das weiter fließen lassen, wenn wir tatsächlich aufeinander zugehen oder zumindest den aufbrechen mit unserem Herrn und vergeben, dann wird Gott mit uns sein. Er wird uns helfen, diesen Neuanfang auch gelingen zu lassen, untereinander oder auch im Blick auf diese großen Blockbrocken, ob der andere nun wirklich mitziehen will oder nicht. Jesus ist auf jeden Fall mit in diesem Prozess. Und wo Vergebung und Neuanfang gelebt wird, da ist Jesus, da ist Gott mitten unter uns. Und da ist ein Ort, wo man Heimat finden kann und Gottes Liebe erleben. Das ist nämlich nicht nur eine äußerliche Sache, sondern hat ganz viel auch mit unserem Herzen zu tun. Da ist ein Ort, wo ein Unterschied gemacht wird, der die Beziehungen und der die Welt verändert. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und ich möchte dich einfach einladen, dass du deine Augen schließt und wenn du magst, das einfach auch für dich selber gelten lässt, dieses Gebet, dass du dich mit hineinnehmen lässt. Ich möchte Gott danken erstmal für das, was er getan hat und ihm dann auch mein und unser Herz und wenn du magst, auch dein Herz hinhalten. Und dann auch ihm danken dafür, dass wir in dieser neuen Zeit leben dürfen und ihn um die Kraft seines Heiligen Geistes bitten, dass wir da mit ihm hineingehen können.